von mir. Ja, machen wir das mal am besten gleich ab. Ich bin nicht so der Stehhammel, ich laufe ein bisschen rum. Okay, erstmal, ich heiße Johannes Justus. Ich bin der Junior, wie bereits gesagt, bin nicht der Senior, nicht der Präses, weil öfter kriege ich E-Mails und sage, hallo Herr Präses. Sag ich, nein, noch ist es nicht so weit, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin 29 Jahre jung, ich bin in Kasachstan geboren, komme aus Jambul, bin mit einem Jahr hier nach Deutschland gekommen, habe eine wunderbare Frau, Tanja heißt sie, sie kommt aus Usbekistan, auch aus der UdSSR. Wir haben eine wunderschöne Tochter, Maria. Dazu wissen, zu sagen, noch wichtig zu mir ist, dass meine Frau Jüdin ist und meine Tochter somit auch. Und ich bin der erste Nicht-Jude in ihrer Familie, in der ganzen Generation. Das ist in Familienverwandtschaftstreffen immer sehr peinlich. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Und ich habe einen sehr guten Freund, nicht nur einen Freund, sondern meinen besten Mitarbeiter in der Jugend in Buchholz mitgenommen, der Simon. Er will auch Pastor werden. Ich habe ihn heute mitgenommen, dass er sich das einfach mal anschaut, wie die anderen Geschwister Gottesdienst feiern. Und er hat auch eine gute Frau, die auch Pastorenfrau werden will. Also wir werden es später ausreden, das Ganze. Aber wir sind dabei. Bevor ich anfange, will ich euch noch Grüße aus Buchholz mitschicken. Ganz seid herzlich gegrüßt aus Buchholz, aber jetzt geht's erstmal los zur Predigt. Könnt ihr später privat noch mit mir sprechen. Wir haben heute uns nicht abgesprochen, aber wir beide haben dasselbe Thema gewählt. Es ist sehr spannend, dass Gott heute noch hineinspricht in Menschen. Ich habe das heute so ein bisschen umgenannt, nämlich Jesus in Aktion. Was heißt das, Jesus in Aktion? Wenn ich mir überlege, Aktion, was kann man darunter verstehen? Wenn ich mir vorstelle, dass ich heute in Aktion bin, ist es meistens, ich mache viele Aktionen, ich gehe gerne angeln, ich mache gerne Sport. Und es gibt verschiedene Aktionen. Kann man das denn mit Jesus gleichstellen? Ich habe mir überlegt, die letzte Aktion, die ich gebracht habe, die hat mir zu Hause sehr viele Probleme eingeräumt. Meine Frau war am Staubsaugen zu Hause im Flur, hat schön Staubsaugen gemacht und ich, wie ein richtiger Mann, habe halt vom Fernseher gelegen und Fernsehen geguckt, so wie sie es gehört. Und sie saugt den Staub und ist richtig laut und geht mal gegen die Tür und dann habe ich zu ihr gesagt, Schatz, ich kann mir das nicht angucken, wie du so hart arbeitest. Und sie lächelt und freut sich und dann sage ich zu ihr, Schatz, ich kann mir das nicht angucken, mach mal bitte die Tür zu. Wer von euch glaubt, dass ich so ein Typ Mann bin? Dann müssen wir das nach dem Gottesdienst mal drüber sprechen. Also das ist natürlich nicht wahr, ich bin nicht so ein Typ, aber es gibt so welche Menschen, die in Aktion treten und anderen Leuten schaden. Jesus ist aber anders. Ich finde, ein Bibeltext, der beschäftigt mich schon sehr lange und den will ich euch heute mal vorlesen, der ist sehr, sehr spannend. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn her versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Und den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war aber bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hat von Jesus gehört. Nun drängt sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührt sein Gewand. Denn sie sagt sich, wenn ich auch nur ein Gewand berühren, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihm Leiden geheilt war. Die Frau geht an Jesus ran und wird augenblicklich geheilt. Jetzt ist spannend die Reaktion von Jesus. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mich an mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihm geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder, erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Eine lange Geschichte, eine Frau mit Blutfluss, geht zu Jesus an sein Gewand und fasst ihn an. Hier ist es eine sehr spannende Geschichte, weil hier in dieser Geschichte, habt ihr das vielleicht mitgelesen, hat der Autor nämlich Lukas eine andere Nuance in den Text reingebracht als Markus. Lukas schreibt, also erstmal Markus, Markus schreibt, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hat nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Wir wissen, dass Markus kein Arzt war. Markus war ein ganz normaler Fischer und er schreibt, dass es nicht so positiv war mit den Ärzten. Sie hat das ganze Geld ausgegeben für die Ärzte und die Ärzte konnten gar nicht helfen. Es bringt gar nichts. Es wurde noch viel schlimmer. Sie hat noch mehr gelitten. Lukas aber spannt, der Arzt war, schreibt Folgendes. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schwerer Blutung litt. Alles, was sie besaß, hat sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hat sie heilen können. Lukas war Arzt, schildert die Geschichte aber komplett anders. Das ist das Spannende daran, dass Christus sogar oder Gott sogar die Autoren der Bibel benutzt und jeder kann so sein, wie er ist. Du musst nicht eine Kopie von dem sein oder eine Kopie von dem sein, du musst nicht gleich sein wie der andere, sondern du kannst auch du sein in den Nuancen, wie du bist und trotzdem die Wahrheit sagen. Das ist das Spannende. Und das Gute ist, in der Theologie sagt man, gerade weil sich die Evangelien in den Nuancen unterscheiden, sind sie wahr. Weil wenn wir jetzt uns vorstellen würden, ich wäre jetzt vor Gericht, Simon und ich, wir hätten jetzt jemanden ausgeraubt und wir wären vor Gericht. Und dann würde der Richter Simon befragen und Simon würde eine Geschichte erzählen und ich würde danach wieder mich befragen und ich würde die Geschichte 1:1 gleich erzählen. Dann würde jeder Richter sagen, hör mal, die beiden haben sich abgesprochen, da stimmt was nicht. Aber gerade dadurch, dass wir verschiedene Perspektiven aufzeigen, ist die Geschichte wahr, auch für heute im Gerichtscharakter. Also deswegen sagen Historiker, okay, das muss geschehen sein. Aber darum soll es heute nicht augenmerklich gehen, sondern mir geht es um was anderes. In der Geschichte haben wir zwei Frauen, einmal die Tochter des Jairus, die ist 12 Jahre alt und stirbt. Dann haben wir eine blutflüssige Frau, die 12 Jahre lang am Blutfluss leidet. Ich muss mal ganz kurz was trinken, sonst sterbe ich. So schnell geht das nicht, ne? Wir lesen, dass die Tochter von Jairus 12 Jahre ist und stirbt. Aber was hat es denn damit zu tun? 12 Jahre blutflüssig, 12 Jahre und sterben. Da will uns doch was jemand sagen. Wir müssen mal gucken, was bedeutet erstmal eine Frau zu sein in der Antike? Und zweitens, was bedeutet es 12 Jahre? Was bedeuten denn 12 Jahre? Spannend ist, dass im Judentum gibt es für die Frau eine Bat Mitzvah, das heißt die Tochter des Gebotes, und für den Sohn eine Bar Mitzvah. Der Sohn wird mit 13 ein Mann. Die Frau wird mit 12 Jahren eine Frau. Man geht auch davon aus, dass Maria, die Mutter Jesu, 13 Jahre alt war, als sie Jesus empfing. Nicht älter als 13, sagt man. Okay, das Mädchen ist 12 Jahre alt, wird Frau und stirbt. Die Tochter des Jairus. Gerade bevor sie Frau sein kann, stirbt sie. Die blutflüssige Frau leidet 12 Jahre am Frausein, weil gerade die Blutung in der Antike ein Zeichen dafür war, für Fruchtbarkeit. Zeigt sie, dass sie gerade an dem Frausein leidet. Beide können ohne Christus nicht ihr Frausein leben. Die Geschichte ist sehr eindeutig und spannend ist, dass auch von beiden der Name nicht genannt wird. Die Tochter des Jairus und die blutflüssige Frau. Weil hier geht es nicht darum, eine Person zu zeichnen, die eine bestimmte Person ist, sondern ein Vorgehen Jesu Christi, dass er Menschen dort heilt, wo sie sind. Ob du klein bist, ob du groß bist, er stellt dich wieder her. Und das ist diese Kernaussage. Wir gehen weiter. Was heißt es eigentlich, eine Frau zu sein im Jahre 30? Eine Frau, ich habe das extra hier hingemacht, damit wir sagen, die haben Kopftücher, die sehen meistens arabisch aus, jüdische Frauen sehen meistens arabisch aus, meine zum Glück nicht, weil ich stehe auf europäische Frauen. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere. Meine Frau hat das mir auch erzählt, dass es im Judentum ganz anders ist als im Christentum, aber sie ist ja Gott sei Dank Christin. Wie war es denn früher? Eine Frau, die früher gelebt hat, musste Kinder bekommen. Bis heute gibt es im Judentum ein Wort, das heißt Nachis. Das heißt, die Eltern sind stolz, dass sie Kinder haben, dass es den Kindern gut geht, dass die Kinder verheiratet sind und selber Kinder haben. Das ist ein einziges Wort, das gibt es in keinem anderen Sprache in dieser Welt, nur für den Hebräischen. Und das heißt, eine Frau, die hat zu sorgen dafür, dass Kinder da sind, dass es den Kindern gut geht und dass sie mehr Kinder produziert. Und wenn sie das nicht hat, da hat sie ein Riesenproblem. Okay, diese Frau, die blutflüssige Frau, hat Blutfluss. Das heißt, sie kann keinen Mann haben, sie kann keine Kinder haben, sie gilt als unrein und obendrauf glaubt man, dass so eine Frau von eine Strafe Gottes hatte, dass sie quasi diese Krankheit, die sie hatte, von Gott selbst gemacht worden ist, weil sie eine gesündigt hat. Spannend ist, dass Jesus sich im Johannes 9, 1-7 dagegen spricht, als die Jünger ihn fragen, als ein Blindgeborener zu ihm kam, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Dann sagt er, keiner von beiden. Aber ihr müsst euch vorstellen, eine Frau, die keine Kinder haben kann, für die das Kinderkriegen das Wichtigste ist, die keinen Job haben kann, weil sie unrein ist, die nicht in die Öffentlichkeit gehen darf, die niemals Naches haben würde, also nie wieder Freude haben kann über Verwandtschaften. Und jetzt geht es noch weiter. Im 3. Mose heißt es nämlich, dass sie unrein ist. Jeder, der sie berührt, wird auch unrein sein. Sie darf keine Kontakte haben. Sie darf nicht in die Öffentlichkeit gehen. Das erklärt nämlich auch, warum Markus Folgendes schreibt. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder, erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Sie hätte gar nicht reingehen dürfen. Sie hätte eigentlich gar nicht in die Menge reingehen dürfen, wo Jesus ist. Das war ihr verboten. Sie war unrein, sie war schmutzig, alles, was sie gemacht hat, ging eigentlich gar nicht. Okay? Ein absoluter Außenseiter, der 12 Jahre keinen Kontakt hat zu Menschen und jeder hat den gesehen und sagt, oh, der ist unrein, bloß nicht anfassen. Die da hinten, die kennen wir ja alle. Ihr ganzes Leben war das so. Wo sie sich hingesetzt hat, durfte kein anderer sich mehr hinsetzen. Das, was sie berührt hat, durfte kein anderer mehr anfassen. Sie war so unrein, dass sich sogar die Verwandten von ihr geekelt haben. In Mose heißt es, das ist also 3. Mose 15, 19 bis 23, könnt ihr mal zu Hause lesen, da heißt es sogar, dass sie nicht mal mit anderen Leuten zusammen essen darf. Wie muss sich ein Mensch fühlen, der 12 Jahre lang so ausgeschlossen ist, er darf mit keinem essen? Damals gab es kein Telefon. Dann kommt, du darfst mit keinem reden, du darfst nicht draußen sein, du darfst nicht auf den Marktplatz gehen. Du bist immer alleine und alle wissen, du kriegst keine Kinder. Du hast auch keine Versorgung, weil damals gab es kein Rentensystem wie heute. Wenn du keine Kinder hattest und keinen Mann hattest, dann warst du wie ein Sklave, weil nur deine Familie war für dich da. Und jetzt stellt euch mal vor, was für eine Psyche muss so eine Frau gehabt haben. Und dann heimlich krapscht sie an sein Gewand. Aber das Schlimmste kommt noch. So eine Frau durfte, weil sie unrein war, auch nicht mal an den Tempel gehen. Nicht an den Tempelvorhof für die Heiden und auch nicht an den Hof im Westbereich für die Frauen, weil sie unrein war. Das heißt, auch der Zugang zu Gott, zur Sündenvergebung und zum Opfer war ihr verwehrt. Sie war ausgeschlossen vor allen Menschen und sie war ausgeschlossen vor Gott. Sie war ausgeschlossen von Versorgung, sie war ausgeschlossen vor Feierlichkeiten, sie darf nichts. Okay? Und diese Frau, es wird noch viel schlimmer. Weil wenn man so etwas hat, es ist keine Menstruation, wie wir viele von uns kennen, von uns Frauen kennen, Gott sei Dank, ich kenne das nicht, ist es nicht so, sondern sie blutet ständig. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die das gleiche hat, dieses Dauerbluten. Das nennt man Menohagie. Sie sagte, das ist für sie heute richtig schlimm. Sie hat immer Blutung, sie blutet immer durchgehend. Sie sagt, sie ist geschwächt. Sie kann nicht ins Schwimmbad gehen. Sie muss sich verstecken, sie muss besondere Klamotten anziehen. Sie riecht komisch, sagt sie. Sie kann nicht in die Sauna. Sie muss auch mit ihrem Mann immer sprechen. Das ist auch mit der Sexualität ist sehr schwer. Und sie ist immer schwach und immer schwach. Auch heute ist es so, dass es richtig problematisch ist. Und diese Frau leidet extrem und ist eine Außenseiterin. Ich habe mir mal überlegt, in meinem Leben, wo war ich mal so ein richtiger Außenseiter oder mal, wo ich mich mal richtig blamiert habe. Ich habe lange überlegt, ich bin eigentlich nicht so ein schüchterner Typ, ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Aber es gibt eine Sache bei mir, wo ich meine Achillesferse habe, wo ich sehr leide. Ich habe eine Rechtschreiblegasthenie. Das hat mir im Studium auch immer sehr viel gekostet, aber ich habe eine Rechtschreiblegasthenie. Und einmal war ich, das war in der US, in der 6. Klasse, das erinnere ich mich heute noch, da hat meine Englischlehrerin immer gesagt, einer von euch geht nach vorne an die Tafel und muss Vokabeln aufschreiben. So, und ich habe immer nur gebetet, gelobt sei dein Name, oh Herr, bitte, erbarme dich, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Ja, alles immer hier dehnen, so oft wie ich konnte, Hauptsache nicht, dass ich an die Tafel gehe, damit das niemand sieht, wie schlecht ich in der Rechtschreibung bin. Naja, aber der Ewige hat sich nicht erbarmt. Sagt die Lehrerin zu mir, die Englischlehrerin, ja, Johannes, komm du doch mal nach vorne. So, und ich denke mir nur, oh nein, ich gehe nach vorne und so, ja. Okay, und dann sagt sie englische Vokabeln. Ich habe natürlich nicht gelernt, damals gab es noch Gameboy, da habe ich gestern Gameboy gespielt. Und stehe an der Tafel und sie sagt, schreib doch bitte die und die Vokabeln auf. Auf Englisch, 20 Stück, ich erinnere mich heute noch. 20 Vokabeln und ich stehe sie und beim Schreiben höre ich schon Gelächter von meinen Kameraden. Die lachen mich aus und ich stehe da und dann sagt sie, Johannes, geh mal beiseite, guckt sich das alles an und sagt zu mir, 20 Vokabeln, die Hälfte weißt du nicht und kein einziges Wort ist richtig geschrieben. Ich stehe da vorne und die lachen mich aus. Und meine Lehrerin sieht das, aber gut, ich war auch ein asoziales Kind, das muss man halt einfach dazu sagen, ich habe viel Mist gemacht. Und sie sieht das und sie lässt mich leiden. Sie lässt mich leiden. Alle Leute gucken mich an und lachen mich aus. Ich stehe da ganz alleine und sie lässt mich leiden. Und als ich dann zu ihr gekommen bin und ihr gesagt habe, das geht gar nicht, sie wissen doch, dass ich eine Rechtschreiblegasthenie habe, sagt sie, ja, dann musst du halt üben. Du weißt das doch, dann musst du halt üben. Und da kann ich mich so ein bisschen in diese Frau hineinversetzen. Wenn man sich vorstellt, sie ist voll am Leiden. Und jetzt kommt das Spannendste an diesem Text, wo dieser Text einfach für mich eine Revolution bringt. Diese Frau ist ausgeschlossen von der Gesellschaft. Die eine Frau, die eine Tochter des Jairus, deswegen heißt es ja auch Tochter des Jairus, hat einen guten Vater. Deswegen, der Vater kümmert sich, die Tochter stirbt, er kümmert sich. Hier bei der blutflüssigen Frau steht nichts von ihrem Vater. Und spannend ist, dass wir heute wissen, dass ein Blutfluss, eine Menorrhagie, zu 95% eine psychosomatische Problematik darstellt. Warum? Weil der Vater ein Macho ist, wenn der Vater ein Macho ist, Frauen niedermacht, alles was weiblich ist, belächelt, Frauen am besten noch schlägt, dann eine Mutter zu Hause da ist, die unterwürfig ist, dem Vater zugehörig ist und alles macht, damit der Vater zufrieden ist und die Tochter fühlt sich als Frau schlecht und er macht sie auch runter, weil sie eine Frau ist, weil er sich eher einen Sohn wünscht. Dann ist sie so depressiv und traurig, dass aus psychosomatischen Gründen eine Menorrhagie, also ein Blutfluss entstehen kann. Okay? Das heißt, sie war von Kindheit an schon niedergemacht, ihr Leben lang gebeutelt, ein Blutfluss entsteht und jetzt kommt sie zu Jesus. Und jetzt ist spannend, was Jesus zu ihr sagt. Im nächsten Vers. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Jesus heilt sie nicht nur körperlich, sondern er wird auch ihr Vater. Er weiß, woher sie leidet. Er weiß, dass ihr Leidensproblem eine falsche Vaterfigur ist. Er heilt nicht die Tochter des Jairus, die einen guten Vater hat. Nein, Jesus wird selber ihr Vater und dadurch wird sie komplett geheilt. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, da hat es mir gekribbelt. Wir haben erst im 18. Jahrhundert ist das erst rausgefunden, dass eine psychosomatischen Sachen da ist. Und in der Antike wusste Jesus das schon. Der wusste das schon. Und jetzt ist meine Frage, Jesus, wir haben das ja vorhin gesagt, ganz am Anfang. Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und fragen, und was fragst du, wer hat mich berührt? Wenn ich mir vorstelle, eine Frau, die eigentlich ihr Leben lang gebeutelt ist, gelitten hat, jetzt einen neuen Vater geschenkt bekommen hat und dann stellt Jesus sie vor allen Leuten bloß und sagt, wer hat mich berührt? Also ganz ehrlich, ich hätte da gesagt, weißt du was, lass sie mal, die ist jetzt geheilt und dann ist gut. Aber Jesus geht anders vor. Er sagt zu ihr, Jesus in Aktion, er macht es anders. Er holt sie, sie geht vor ihm nieder und erzählt ihm einfach alles. Warum macht er das? Es ist sehr spannend. Stellt euch mal vor, ihr hättet Jesus heimlich berührt und er heilt euch. Wenn ihr nach Hause gegangen wärt, dann hättet ihr euer Leben lang überlegt und sagt, ich habe mir meine Heilung erstohlen. Okay? Meine Heilung erstohlen, ich durfte es eigentlich nicht, ich habe sie geklaut. Sie gehört mir eigentlich gar nicht. Aber da Jesus nachfragt und sagt, wer hat mich berührt, stellt er sie nicht nur körperlich wieder her, er bringt sie auch zurück in die Gesellschaft, weil alle sehen, okay, die war blutflüssig und jetzt ist sie geheilt, sie gehört wieder zu uns. Sie darf wieder dabei sein, ich bin ihr Vater und das, was sie bekommen hat, hat sie von mir geschenkt bekommen und nicht erstohlen. Das ist das Spannende an dieser Bibel. Also ich bin jedes Mal, jeden Tag freue ich mich, sie zu lesen. Die Bibel ist so voll davon, von diesem Jesus, der Leute wiederherstellt, der Dinge wiederherstellt. Und ein Punkt noch, dann lasse ich euch in Frieden. Jesus sagt, als er berührt wurde, Kraft ist von ihm gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in meinem Dienst erlebe ich das öfter, wenn ich für Leute bete, wo Kraft von mir geht, wenn Dämonen ausgetrieben werden, wenn Kranke geheilt werden, das erlebe ich ab und an mal. Der Ewige erbarmt sich, gepriesen ist sein Name. Und dann merke ich auch, dass Kraft von mir geht. Und spannend ist, wie Jesus hier umgeht. Im griechischen Text heißt es Dynamis, also wenn eine Kraft von jemandem geht, wenn Wunder geschehen, was Dynamisches sagen wir heute in Deutsch, das kommt vom griechischen Dynamis. Wenn Jesus was tut, wenn Jesus heilt, dann macht er nicht bei Facebook eine große Reklame mit Hashtag Wunder oder so, sondern Jesus geht ins Verborgene. Er geht dort rein ins Verborgene, wo ihn keiner sieht. Und das ist das Spannende, weil im Hebräischen heißt das Wort Gerechtigkeit. Wenn du gerecht bist, ein gerechter Mensch, Tzedakah im Hebräischen heißt das, Gutes tun im Verborgenen, dass es nur Gott sieht. Und weil Jesus gerecht ist, tut er Gutes im Verborgenen, dass es nur Gott sieht. Wenn du gerecht sein möchtest, dann tu Gutes im Verborgenen, dass es nur Gott sieht. Das ist Gerechtigkeit, wenn Jesus von Gerechtigkeit spricht. Und spannend ist, wie er da vorgeht. Also er fordert sie nicht auf, sondern er nimmt sie einfach, lässt Kraft von sich gehen und erklärt ihr, meine Tochter. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt Situationen vielleicht in deinem Leben, wo du gelitten hast, wo du Probleme hattest, wo du ausgegrenzt bist. Es kann auch sein, dass du vielleicht nicht dazugehörst oder dir vielleicht etwas ergaunert hast oder vielleicht eine Figur von Vater und Mutter hast. Dann möchte ich dir sagen, wenn Jesus in Aktion tritt, dann heilt er dich nicht komplett nur körperlich, sondern er sagt auch zu dir, mein Kind, meine Tochter. Und das ist das. Als ich mich bekehrt habe, hatte eine schlimme Zeit, ich war, was will keiner wissen, ich war ein Schlägertyp, ich war Türsteher ganz lange. Und als Christus mich gerettet hat, da hat er mich abgewaschen von meinem ganzen Schuld und von meinem ganzen Dreck. Er hat mich wiederhergestellt. Nicht nur körperlich wiederhergestellt, sondern geistlich hergestellt. Und ich kann zu ihm Papa sagen. Ich kann zu ihm Papa sagen. Und das ist der Unterschied. Im Hebräischen heißt das zum Beispiel nicht Aveinu, sondern also Vater, unser Vater, sondern Abba. Abba heißt so viel wie Papachen oder Papi. Er wird wie Papi angesprochen. Und das ist dieser Gott. Das Christentum ist so attraktiv, wie Jesus attraktiv ist. Und dieser Jesus ist so attraktiv, weil er uns Menschen anschaut und heilt von der Wurzel her. Und deswegen möchte ich heute euch ermutigen, egal wo du stehst, egal wie schlecht es dir geht, wo du ein Problem hast, halt dich an seinen Rockzipfel fest. Wenn du nur seinen Rock berühren kannst, dann stellt er dich wieder her. Du wirst sein Kind. Er heilt dich. Er trocknet deinen Blutfluss, dein Leiden in deinem Herzen. Alles, was bei dir kaputt ist, wird repariert, weil dieser Christus lebt. Und das ist das. Ich habe das selber erlebt in mir. Mein ganzes Leben hat er auf den Kopf gestellt. Ich habe auch so viele Sachen wegschmeißen müssen. Oh Mann. Aber das ist genau das, um was es geht, das Evangelium. Wenn Jesus in Aktion tritt, dann gehen wir zurück. Ich weiß nicht, wie es heute mit eurer Gottesdienstliturgie aussieht, aber ich möchte heute mit Simon zusammen, mein geliebter Bruder, einfach vor euch anbieten, wenn ihr nach dem Gottesdienst Gebet braucht, dann werden wir euch segnen. Wir sind jung, ich bin 29, wie alt bist du, Simon? 20, jung, dynamisch und erfolglos. Aber in der Schrift sagt er zu Gideon, sag nicht, du bist zu jung. Und zu Biliam, Sohn des Beors, hat er einmal durch einen Esel gesprochen und seitdem hat er nie aufgehört, durch Esel zu sprechen. Und deswegen sage ich euch, ich bete für euch heute gerne und Simon mit mir zusammen, ich will euch segnen, dass ihr diesen Christus, der nicht nur euch heilt, sondern der auch Vater werden kann, zu dem ihr Papi sagen könnt, ranzieht, dass ihr all diese Religion, die ganzen Gesetze, Verurteilen von Menschen ablegen könnt. Ich habe lange gebraucht dafür und ich bin immer noch nicht fertig. Lasst uns doch mal zusammen beten, ihr Lieben. Mein Gott,